Let's do it, Isho!
Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge.
Das Zitat von eben Maxe, damit leiten wir in die Folge 86 ein von Lesen und Lesen lassen. Wir haben heute wieder ein Interview für euch. Und es geht um Mangas und diesmal um eine ganz besondere Form des Mangas. Es gibt nämlich ein neues Magazin, über das wir sprechen müssen, Maxe.
Ich würde sagen, es ist schon fast ein Buch, so dick wie es ist. Das macht es aber auch ganz besonders. Wir sprechen heute über die Manga Isho. Die erste Ausgabe ist erschienen im März. Die zweite kommt im, lass mich lügen, im Juni. Und wir haben den Jo? Ja. Können wir Jo sagen? Wir haben den Jo zu Gast, den Chef von Ultraverse, und der hat da seine Finger im Spiel gehabt.
Das ist korrekt.
Manga werden ja in deinem Leben seit jeher groß geschrieben. Erst Carlsen, dann Tokyo Pop, jetzt Ultraverse. Und bei Ultraverse jetzt das nächste große Ding, die Manga Isho. Was auch Thema der Folge ist, um das Eis jetzt ein bisschen zu brechen. Hast du denn eigentlich einen Lieblingsmanga?
Ich glaube, mein Lieblingsmanga wird, das ist aber, glaube ich, biografisch bedingt, bis zum Ende meiner Tage Dragon Ball bleiben, weil Dragon Ball in meinem Leben sehr viel auf den Kopf gestellt hat. Und ich glaube, diese emotionale Bindung an das, was es mit meinem Leben gemacht hat, einfach von keinem anderen mehr zu toppen ist. Aber ich lese schon auch aktuelle Sachen immer mal gerne rein, aber ja, ich weiß nicht, dieser Mix von Fun, extrem coolen, entspannten Charakteren, gerade am Anfang von Dragon Ball, hat mich damals schon sehr gekickt und ist bis heute für mich auch immer wieder großartig zu lesen. Nicht unbedingt so hinterher die ganzen Kämpfe, aber so dieser ganze Start, der auch vor der Welt, da war ich schon sehr dabei. Und ich wünsche mir heute noch, dass wenn Menschen Wünsche frei haben, Unterhosen vom Himmel regnen.
Das hast du schön gesagt. Ich finde auch tatsächlich so die frühen Tage von Dragon Ball, als das noch ein bisschen mehr Comedy war und weniger ernste Kämpfe, das war auch so das, wo Toriyama einfach sein, keine Ahnung, das war sein Steckenpferd. Comedy war irgendwie immer sein Steckenpferd und das sehe und lese ich auch gerne, weil das wird auch nicht alt. Das wird irgendwie nicht alt.
Ja, geht mir genauso. Und es ist heute ehrlich gesagt auch so, also es passiert ja viel und Manga hat sich sehr verändert in den letzten Jahren und vieles wird immer spezieller und immer aggressiver und immer krasser und immer extremer. Mhm. Und ich finde manchmal zum Ausruhen die Rückbesinnung auf Dragon Ball ganz hübsch. Eigentlich One Piece könnte man genauso nennen, weil es die gleichen Elemente eigentlich hat. Also diese Leichtigkeit, die das Ganze hat, die vermisse ich halt heute tatsächlich in manchen aktuellen Themen und deswegen gehe ich, glaube ich, immer wieder gern dahin zurück. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, um noch ein anderes zu sagen, dass die großen drei seit 30 Jahren die großen drei sind und nichts daran kommt. Also Naruto, One Piece, Dragon Ball sind nonstop in Europa, in Amerika, überall immer noch die bestverkauften Manga. Und ich glaube, das hat einen Grund. Und ich wundere mich immer ein bisschen darüber, warum so wenige daraus was lernen.
Zumindest werden viele Leute davon inspiriert. Das muss man schon sagen. Aber es stimmt. Es hat irgendwie eine Qualität und auch, so doof das klingt, so ein Lebensgefühl. Das haben die Manga heute nicht mehr.
Den Eindruck habe ich auch. Und ich glaube, es gibt auch Gründe dafür. Also einer der vielen Dinge ist natürlich, dass durch Internet, Online-Veröffentlichung etc. die Dinge sehr viel schnelllebiger geworden sind und es Redakteuren und Autoren immer schwerer fällt, wie soll ich mal sagen, in so einem gewissen geschützten Raum für eine Weile einfach das zu machen, was sie für richtig halten, weil sofort sind die Klickzahlen da, sofort kommt die Frage irgendwie von oben, warum klickt denn hier keiner, warum liked denn hier keiner. Deswegen trauen sich viele Leute bestimmte Konzepte nicht. Und witzigerweise, es war ja auch nicht so, dass Toriyama vom Start weg irgendwie der super beliebte Autor war, sondern er hatte einen Redakteur im Hintergrund, der ihm über Ewigkeiten den Rücken freigehalten hat, schon zu Dr. Slump-Zeiten Dinge zu machen, die anfangs nicht mainstreamfähig waren, die aber nach und nach einfach gezeigt haben, was für ein Potenzial sie haben. Das wäre heute, meine Theorie, auf den meisten Plattformen schon abgesägt, weil da nicht genug Leute draufklicken und keiner würde mir diesen Raum schaffen. Ich glaube auch wirklich, da sind wir vielleicht schon mitten im Thema, dass solche Räume zu schaffen essentiell wichtig wird für die Zukunft von Manga, wenn die ganze Sache weiter großartig bleiben soll.
Räume schaffen ist ein wunderbares Stichwort, denn Isho bedeutet ja, übersetzt steht auch so in der Zeitschrift Zusammenhalt, richtig? Und bei diesem Projekt haben sich vier gefunden, also Frankreich und Belgien fasse ich mal unter eins zusammen, Deutschland, Spanien und Italien. In Kooperation mit vier Verlagen ist das Heft entstanden und das finde ich spannend, das ist so eine Sache, irgendwie hätte ich niemals Italien mit Mangas in Verbindung gebracht oder Spanien, Belgien und Frankreich, klar, irgendwo immer mit Comics, aber dass da eben auch Mangas herkommen, das finde ich wild.
Dazu muss man gleich was sagen. Also ich glaube, wir gucken einfach zu wenig über unsere Grenzen in das, was so nahe liegt, weil zwei Stichworte zu gerade Spanien und Italien. Italien hat mit Abstand in Europa die meisten Comic-Schulen. Das ist ein Kuriosum, weil der italienische Markt nicht der größte ist, aber gleichzeitig der ist, der eine ganze Reihe von Comic-Schulen verteilt über das ganze Land hat, wo Leute wirklich das lernen. In Deutschland gab es zwischendurch mal kurz eine Schule, die Christina Blacker für Manga gemacht hat in Frankfurt und das ist es dann auch schon gewesen. Das heißt, wir haben diese Ausbildung nicht. In Italien gibt es die, ursprünglich entstanden für ganz andere Arten von Comics. Das hat viel damit zu tun, dass Disney Italien mal sehr stark war und viel international produziert. Das hat damit zu tun, dass es in Italien die wunderbaren Fumetti gab, Dylan Dog und solche Sachen, die in Serienproduktion gezeichnet wurden, die es auch nie außerhalb Italiens geschafft haben. Die haben aber in Italien den Traum, Comiczeichner zu werden, bei den Leuten geweckt und für die sind mal diese Schulen entstanden. Die haben inzwischen alle auch Manga-Kurse natürlich, weil die junge Generation irgendwann gefordert hat, wir wollen Manga lernen. Italien haben wir damit schon ein bisschen abgedeckt und die Spanier sind witzigerweise, was die Magazinidee angeht, tatsächlich die Vorreiter, denn die haben seit vier, fünf Jahren ein funktionierendes Magazin ausschließlich mit spanischen Zeichnern gemacht, was auch so ein bisschen die Geburtsstunde, glaube ich, dann unseres Issue-Projekts, wenn man ganz ehrlich ist, ist. Denn als wir dann in den anderen Ländern irgendwann dieses Teil entdeckt haben und in Händen halten, da haben wir alle gesagt, das ist ja völlig irre. Also wenn Spanien das schafft, tatsächlich genug Leute zu mobilisieren, um ein teilweise zweimonatlich erscheinendes Magazin zu machen, dass dazu sich auch noch großer Beliebtheit bei den Leuten erfreut hat, weil die Fans es total cool fanden, dass sie auf einmal zu den lokalen Zeichnern connecten konnten, die sich alle gegenseitig promotet haben, über dieses Magazin weiterempfohlen haben, da wirklich was gewachsen ist, was einfach eine tolle Idee war, war es relativ naheliegend zu sagen, warum bauen wir das nicht einfach aus und versuchen das länderübergreifend, vielleicht in der ersten Euphorie noch nicht ahnend, dass das natürlich auch bedeutet, dass man ganz viel lernen muss, zusammenzuarbeiten, dass manche Sachen manchmal alleine vielleicht einfacher sind.
Da haben wir auch noch Fragen, die Richtung gehen werden. Einen Gedanken habe ich, weil das finde ich spannend. Also das weckt gerade so eine Energie, das stimmt mich euphorisch. Und meine Freundin, die hat hier in Nürnberg Design studiert mit Schwerpunkt Illustration. Und wer da mitmachen wollte, der musste so eine Mappe anlegen mit Zeichnungen quasi, um sich zu bewerben. Und da hat wohl eine Dozentin damals gesagt, aber macht nicht Manga, weil das will keiner. Mhm.
Ja. Das sagen heute immer noch viele Dozenten an bestimmten Hochschulen. Ich nenne jetzt keine Namen. Aber es gibt immer noch diese Vorurteile. Deutschland ist nicht gerade Innovationsweltmeister. Ich glaube, das kann man jetzt generell sagen in vielen Bereichen. Ja. Und tut sich schwer. Und wenn Dinge schon längst in der jüngeren Generation sich durchgesetzt haben, gibt es immer noch Leute, die meinen, sie müssten versuchen, das zu verhindern. Ich würde inzwischen mal behaupten, was Manga angeht, der Versuch ist gescheitert, weil Manga ist mittlerweile so sehr in der Mitte der die Mitte der Gesellschaft, jetzt fange ich auch schon mit so einem Käse an, in der Mitte unserer Realität angekommen. Mitte der Gesellschaft suchen ja andere gerade die ganze Zeit. Also für mich war zum Beispiel, als wir aus Leipzig von der Buchmesse zurückfuhren, die Knallermeldung, Borussia Dortmund kooperiert mit One Piece. Mhm. Wo ich einfach denke, okay, wenn irgendwas in Deutschland Mainstream ist, außer Kartoffeln, dann ist das vermutlich Fußball. Und wenn ein Fußballclub sich wirklich mit einem Anime zu einer Kooperation zusammenfindet, toppt das sogar die Naruto-Playmobil-Figuren, die es vor, weiß ich nicht, 2-3 Jahren gab. Also ich bin jetzt bereit für mehr solcher News, dafür, dass nach und nach die deutschen Stadtbilder immer mehr von Manga und Comic heimgesucht werden und alles endlich so wird, wie es schon immer hätte sein sollen. Aber erste Schritte davon sind zu sehen. Und ich glaube auch, diesen Widerstand zu brechen, dass Leute am Anfang dann auch gesagt haben, ja, Manga, das kommt eben aus Japan und das können Europäer nicht und die dürfen das nicht, weil die sind ja nicht in Tokio aufgewachsen und, was es da alles so gab, also was für die Kreativen ja auch Widerstände waren an Hochschulen, aber auch in der Wahrnehmung mancher Teile der Fan-Community. Ich glaube, das zu durchbrechen und damit dafür zu sorgen, dass es wirklich einfach ein ganz normaler Bestandteil unserer Kultur wird, das ist wahrscheinlich der Traum, der so auf einer Metaebene die Leute verbindet, die jetzt gesagt haben, wir wollen dieses Projekt unbedingt machen, egal, ob wir komplett gegen die Wand knallen oder es Zuspruch findet.
Ich habe auch das Gefühl, dass in den letzten Jahren, also Manga ist bei uns natürlich größer geworden, Manga und Anime, und dass da jetzt auch so, wie soll ich sagen, so eine Garde an deutschen Mangaka jetzt irgendwie auch so am, ich will nicht sagen, am Kommen ist, die ist schon fast da. Also Dominik Jell, der auch in der Isho was beigetragen hat. Der Daniel Eichinger fällt mir noch ein, der Hugi und die, ach, jetzt fällt mir der Name von ihr nicht ein, Martin.
Natalia,
richtig. Dass da einfach jetzt Leute auf einmal aufs Parkett getreten sind, die das auch mit stolz geschwellter Brust vertreten können. Das sind, wenn man sich anguckt, was die Leute für Geschichten erzählen und wie die zeichnen, das ist großartig. Also das macht richtig Spaß, da jetzt auch so drin zu sein und diese deutschen Mangaka zu sehen, wie die jetzt so einen Auftrieb haben. Und deswegen finde ich das wahnsinnig toll, dass es so ein europaweites Projekt gibt, damit eben diese Mangaka auch aus anderen Ländern einfach eine größere Bühne kriegen.
Damit wir das Projekt nicht vernachlässigen, habe ich eine Frage. Wo ist denn die Idee geboren? Welche Nation hat gesagt, das machen wir jetzt?
Also wie gesagt, der Anfang war eigentlich erstmal die Existenz des spanischen Magazins. Und dann sagt die Legende, dass Timothée, der Redakteur, der für Canard, also für Frankreich mit am Start ist, auf der Frankfurter Buchmesse bei einem Meeting mit Planeta dieses Magazin erblickt hat und quasi aus dem Regal genommen hat und gesagt, was macht ihr da? Was ist das? Kenne ich nicht. Und als ihm erklärt wurde, dass es in Spanien schon seit 2 Jahren ein Magazin mit lokalen Artists gibt, war er halt sofort Feuer und Flamme. Und dann haben die untereinander sehr schnell beschlossen, wir wollen das größer machen und haben dann überlegt, mit wem kann man das in den größeren Märkten zumindest, also wen könnte man noch als Partner gewinnen. Sie sind dann in Italien relativ schnell auf Star Comics gekommen, weil es da halt hinter den Kulissen Beziehungen gab. Und in Deutschland haben sie halt gesehen, dass Ultraverse der Verlag ist, der mit Abstand die meisten deutschen Projekte bisher gemacht hat, obwohl wir eigentlich ja einer der jüngeren Verlage im Markt sind. Und sind dann auf uns zugetreten. Und alle, wahrscheinlich war die Auswahl richtig, weil alle sofort gesagt haben, ja, haben wir Lust drauf, wenn wir verstehen, wie wir das alles hinbekommen können. Und dann war natürlich erstmal ein paar Mal Treffen angesagt, um rauszukriegen, schöne Idee, aber wie kriegen wir das technisch hin? Weil am Ende sind Verlage natürlich Unternehmen. Ich bin der Einzige, der den großen Vorteil hatte, dass er sein eigenes Unternehmen vertritt. Also ich musste nicht dann immer 700 andere Leute fragen und konnte immer fröhlich meine Entscheidungen treffen. Diese Freiheit habe ich mir jetzt mit Ultraverse geholt. Bei den anderen, klar, da kommen Rechtsabteilungen mit rein, da kommen Vertriebskollegen mit rein. Das ist ja auch in großen Strukturen ganz normal. Und da muss einfach extrem viel abgestimmt werden. Und natürlich gibt es am Anfang auch erstmal Bedenken, wahrscheinlich gerade in größeren Häusern. Funktioniert denn das? Kann das hinhauen? Es ist juristisch auch nicht ganz simpel, ehrlich gesagt, dass 4 Verlage gemeinsam die Rechte an einem Magazin haben. Das heißt, wir haben ewig lange über Vertragsfragen verhandelt. Wir haben auch über finanzielle Dinge natürlich verhandelt, wie das am schlauesten aufzustellen ist, weil jeder Markt anders ist. Aber gleichzeitig wir diesen Gedanken, also dieses Issue ist tatsächlich geboren aus diesem Geist, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen das wirklich zusammen machen. Und wenn es in einem Markt halt nur ein paar hundert verkauft und in einem anderen 20.000, soll es aber trotzdem so sein, dass die Balance zwischen diesen Verlagen bleibt, dass wir den Input aus allen Ländern irgendwie immer wieder reinholen und dass wir alles erstmal durchdacht und durchgerechnet auch sein, wie das funktionieren kann. Aber wir haben es ja am Ende geschafft.
Es ist auch wahnsinnig clever, das auf mehrere Schultern zu verteilen. Dadurch liegt der Ball nicht in einem Spielfeld, sondern es sind alle mit dran beteiligt und man hat auch von jedem, man kriegt aus jedem Land auch was mit. Ich finde beim Lesen der Isho, dass man das auch merkt. Also ich könnte jetzt nicht sagen, okay, dieser Manga kommt aus Spanien oder dieser Manga kommt aus Frankreich, aber die haben alle so einen gewissen Vibe, so ein gewisses Geschmäckle. Und das zahlt sich aus, weil man diesen Mix einfach sonst nirgends kriegt.
Und man muss sagen, also man muss da wirklich den Mut von Planeta bewundern, dass die diesen Schritt halt so früh gegangen sind. Wahrscheinlich hätte sich von den anderen dreien das so aus dem Stand keiner getraut zu sagen, ja, wir machen jetzt lauter lokale Planet Mangas oder so. Sondern es war auch einleuchtend zu sagen, also der Vorteil für die Zeichner liegt auf der Hand, weil so leicht kommen die nicht in alle vier Sprachen. Also es wird schrittweise mehr und mehr auch über die Ländergrenzen hinweg lizenziert, aber der Kern der Lizenzen ist halt immer noch Japan. Jetzt ist Webtoon dazugekommen, das heißt, Korea nimmt sehr viele Plätze in den Programmen ein. Und die Zahl der Lizenzierungen europaübergreifend war vorher nicht so gigantisch groß. Also jeder hat so ein, zwei Projekte gemacht. Bei uns gibt's Radion von Tony Valente. Wir haben tatsächlich nach ein paar Spaniern vorher schon geguckt. Wir haben gerade mit Italien, ulkigerweise mit einem anderen Vertrag, einen Vertrag auch überzeichnet für ein Projekt, was es da gibt. Aber es sind halt einzelne kleinere Projekte, die nicht wie die japanischen Themen Cross-Media, Anime, Vergnügungspark, Merchandise im Rücken haben, sondern die erstmal aufgebaut werden müssen. Und das braucht halt seine Zeit und auch eine gewisse Energie, die man da reinsteckt. Und die Energien zu bündeln, um das alles ein bisschen leichter zu machen und auch den Zeichnern zu zeigen, was vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, hey, ihr seid nicht allein. Überall in Europa gibt es mittlerweile Leute, die das versuchen. Und jetzt gibt es halt auch vier Verlage, die versuchen, euch dabei irgendwie zu unterstützen mit so einem Tool, was erstmal ein Marketing-Tool in vielerlei Hinsicht ist. Es war, glaube ich, einfach jetzt auch an der Zeit.
Gab es eigentlich Sprachbarrieren oder war das alles für dich kein Problem, weil du jede Sprache beherrschst?
Ich bin überhaupt nicht sprachbegabt, ich bin bilderbegabt, glaube ich. Also ich denke und handle sehr viel eher in Bildern als in Sprache eigentlich. Ich habe zum Beispiel, was immer viele überrascht, in den ganzen Jahren nie Japanisch gelernt. Das war vielleicht manchmal sogar für Verhandlungen besser, weil wenn ich spontan reagiere, konnten die Dolmetscher noch was rausreißen, keine Ahnung. Wir haben die Meetings, weil das die Sprache ist, in der wir uns am leichtesten treffen konnten, am Ende in Englisch gemacht und haben jetzt viele im Zuge der Vorpromotion viele verwirrende, bunt gemischte Spracheskapaden auf Salons in Spanien, Italien, Frankreich hinter uns gebracht, wo mal mit simultanen Dolmetschern, mal mit kleinen Männchen im Ohr, weiß ich nicht, also alles Mögliche versucht wurde, wie wir vier zusammen Podien machen können. Was aber immer wieder auch Spaß macht, weil ich glaube, es ist schon auch da spannend zu sehen, dass so auch da die Redakteure aus den einzelnen Ländern auch so ihre eigene Mentalität haben, über ihre Märkte viel kompetenter berichten können, als ich das jetzt für die anderen könnte. Und auch da diese Mischung eigentlich es letztlich ausmacht, glaube ich, was dieses Projekt jetzt noch weiter nach vorne treiben kann.
Mischung ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Ich habe die Isho gelesen. Und die Qualität, die da drin steckt, also die Qualität der Geschichten und der Zeichnung, die ist Wahnsinn. Also da sitzt jeder Pinselstrich. Also das ist eine extrem hohe Qualität, die man da bekommt. Wie habt ihr die Auswahl getroffen, wer da eigentlich reinkommt? Weil das ist schon überragend, was da an Qualität drin steckt in der Isho.
Also erstmal vielen Dank. Das höre ich natürlich gern. Ich glaube, wir alle sind der Meinung, das war ein guter Start. Wir glauben aber, wir können natürlich, also jeder Zeichner glaubt auch immer, er kann sich noch steigern. Und wir sagen halt auch, wir wollen nicht, dass man das mit einer aktuellen Jump vergleicht, sondern mit der ersten. Das wäre fair. Und dafür, glaube ich, haben wir einen ganz guten Job gemacht.
Ja.
Die Akquise der Zeichner jetzt gerade für die ersten beiden Nummern war gar nicht so simpel, weil wir am Anfang das Problem hatten, dass wir ja gar nicht so richtig lautstark trommeln konnten und sagen konnten, hey, kommt alle zu uns, wir machen was Cooles, sondern eigentlich während noch Vertragsverhandlungen liefen, technische Vorbereitungen geklärt wurden, erstmal quasi nicht im Untergrund, aber im Hintergrund versucht haben, Leute in den Märkten anzusprechen und zu akquirieren, weil wir auch eine bestimmte Vorstellung hatten, was ein gutes Timing für die Kommunikation ist und weil wir natürlich sicherstellen wollten, dass wenn wir damit nach außen gehen, wir auch sicher sind, dass wir die ersten Geschichten für die ersten Magazine eigentlich schon in der Hinterhand haben. Das heißt, die Zeichner mussten uns alle hochenteilig versprechen, mit niemandem darüber zu reden. Das haben tatsächlich auch alle durchgehalten. Und jeder hat in seinem Land jetzt für den Start erstmal so sein Netzwerk genutzt, die Leute angesprochen, die ihm aufgefallen sind. Durchaus auch mit dem Ansatz, nicht zu sagen, wir nehmen jetzt nur die Autoren mit rein, die es schon gibt. Sondern, also ich glaube, am deutschen Beispiel kann man es ganz gut erklären. Klar haben wir Gin als Paradebeispiel, also erfolgreiche Serie unseres Programms, die in Italien und Frankreich mittlerweile auch schon erscheint, dann gesagt, hey, natürlich wollen wir die gerne für diese erste Ausgabe mit da drin haben, mit der Scarecrow-Geschichte. Mhm. Wir haben aber dann den Dominik, den du schon erwähnst, angesprochen, der eigentlich bei Carlsen verlegt. Einfach weil ich finde, dass Dominik eines der größten Talente ist, mit unglaublich vielen Potenzialen noch nach oben bei allem, was er bisher gemacht hat. Und es da ja nicht drum ging, jetzt, wie gesagt, unseren Stall zu featuren. Der hat erfreulicherweise auch sofort ja gesagt, ja, finde ich ein cooles Projekt, mache ich mit. Und wir haben als drittes mit Sasawa uns jemanden geschnappt, mit dem wir gerade versucht haben zu überlegen, was kann man machen, also den wir wirklich von der Mappensichtung kannten, der noch kein einziges Buch hatte, der auch noch nie irgendwo auf Papier was veröffentlicht hatte, den wir aber für sehr talentiert hielten und haben gesagt, okay, hier ist deine Chance von 0 auf 100, komm mit rein. Und diesen Mix würden wir ganz gerne in den weiteren Stufen auch beibehalten, dass das immer so auch für manche Leute ein Sprungbrett sein kann, dass wir natürlich Leute, die einen Namen haben, mit reinholen, weil das die Verkäuflichkeit steigert und das Zusammenspiel, glaube ich, am Ende so allen am besten nützt. Und ähnlich sind die anderen in ihren Ländern auch vorgegangen. Auch da gab es ja ganz interessante Grenzüberschreitungen. Also Renaud Lemaire veröffentlicht eigentlich bei Pika und hat jetzt für Canard diese zauberhafte Mother Check-Serie konzipiert mit den lustigen Weltraumgeschichten. Konnte auch mal sich austoben mit was, was er sonst nicht macht, mit einem ganz anderen Stil, wenn man Dreamland dagegen hält. Das ist auch grafisch tatsächlich eine ganz andere Welt ein Stück weit. Francesca ist witzigerweise eine Italienerin, die ohnehin schon für einen französischen Verlag gearbeitet hat. Das ist jetzt so ein bisschen Eurovision Song Contest mäßig. Die tritt halt jetzt für Frankreich an mit Onera, weil das halt eine französische Serie ist. Also auch über solche Sachen haben wir dann im Verbund gesprochen. Wie gehen wir damit um? Und halten es eigentlich so ein bisschen wie der Eurovision Song Contest und sagen, wir kommen uns nicht in die Quere, aber wenn zum Beispiel in so einem Fall sie eine Serie bei Canard schon hat, wäre es ja albern, wenn man dann sagt, oh, die dürfen da jetzt nichts für das Magazin machen.
Ich finde das auf gut Deutsch saustark, dass da so viele Leute zusammengekommen sind und dass da auch ja Barrieren weggenommen wurden. Und ich will nicht politisch werden, aber das zeigt ja, dass Europa eben doch ein Stück weit sich einig sein kann, gerade wenn es um die Kunst geht. Und deswegen also Hut ab, dass ihr das so aufgezogen habt. Und du hast eben auch gesagt, es ist jemand dabei, der hat vorher noch nie irgendwas veröffentlicht. So jemandem die Chance zu geben und zu sagen, hey, du kannst da was beisteuern. Und der kann dann das Ding daheim in den Schrank stellen und kann sagen, hier, da ist einer Geschichte oder ein Kapitel von mir drin, das ist, ich bin selbst Autor, das ist wahnsinnig viel wert und finde ich richtig, richtig groß.
Und das war auch richtig cool jetzt. Ich meine, wir haben ja jetzt in Leipzig, sagen wir mal, unsere erste Live-Promotion gefahren, hatten nicht alle Autoren da, das hat leider nicht geklappt, das war ursprünglich mal der Plan, aber bei manchen ging es dann terminlich wieder doch nicht, aber wir hatten zumindest aus jedem Land Zeichner da. Und auch die miteinander zu erleben während dieser Tage. Also erstmal so diese Aufregung, boah, wir sind Teil von diesem Projekt. Also das war für alle wirklich, glaube ich, eine spannende Sache. Und so einen hartgesottenen Profi wie Renaud Lemaire im Gespräch zu sehen mit Younes, also Sasawa, der gerade seine ersten Seiten da irgendwie drin hatte, die aber komplett auf Augenhöhe sich begegnet sind, weil sie alle begreifen, hey, wir wollen gerade alle dasselbe. Wir wollen Manga machen, wir wollen das von Europa aus machen, wir wollen nicht unbedingt zu japanischen Magazinen wechseln, wo wir dann 70 Stunden die Woche arbeiten müssen, weil wir ansonsten das Pensum nicht schaffen. Also alle verbindet ja gerade auch die Frage, wie kriegen wir das hin? Also wie kann man Mangaka in Europa sein? Manche sind da halt ein paar Schritte weiter als andere. Und auch da ist ein unglaubliches Lernen und ein großer Austausch da. Und das war wirklich eine mega schöne Atmosphäre. Und wie du sagst, ich glaube, ein schönes Beispiel, dass solche Dinge gehen, wenn alle auch bereit sind, halt an ein paar Stellen zu sagen, okay, hätte ich jetzt alleine vielleicht irgendwas anders gemacht, aber damit wir das zusammen hinbekommen, machen wir es halt so, wie wir das alle zusammen wollen. Und da waren auch alle bereit an, also kann ich nicht anders sagen, bestimmte Vorstellungen, die man so ursprünglich hatte, auf dem Weg der Gespräche zu sagen, ja, okay, wenn ihr das alle so seht, dann gehe ich den Weg halt mit, ohne sich in die Haare zu geraten. Hoffen wir mal, dass das auf allen anderen Ebenen genauso gut gelingt.
Wir sind schon mittendrin im Magazin in der Folge. Ich würde noch kurz einen Schritt zurückgehen für die, die noch keine Ahnung haben, also die das Heft auch noch nie gesehen haben und sich denken, boah, ist das cool. Was passiert überhaupt? Was ne, Mangas sind drin? Es sind 18 Autoren im ersten Band. 18 Stück, ich finde, das ist eine Menge. Und die Geschichten, sind die alle für diese Ausgabe konzipiert, wenn ich es richtig verstanden habe? Ja, bis auf die eine Serie irgendwie, die schon lief.
Nee, aber auch da, alle Geschichten in Manga Isho werden immer Erstabdrucke sein. Mhm. Es gibt zwei Geschichten, die zu Inera und die zu Das Geheimnis von Scarecrow, wo es Serien gab, die schon laufen, wo aber die Autoren neue Geschichten aus diesem Universum geschaffen haben und halt Sachen erzählen, die in der Serie noch nicht vorkamen. Also Kintsabo ist quasi in die Vergangenheit ihrer Figur gegangen und hat geguckt, hey, was war denn überhaupt vor dem eigentlichen Anfang der Geschichte mit ihr los? Hat die da vielleicht schon was Spannendes erlebt? Und auch bei Onera wird quasi ein Seitenstrang einer Geschichte aus dem Universum erzählt, wo eine bestimmte Figur nochmal hervorgehoben wird und ihr Schicksal nochmal intensiver dargestellt wird. Der Anspruch war immer, dass Manga Isho keine einzige, also nichts Nachgedrucktes enthält. Alles, was in der Manga Isho ist, ist zuerst in der Manga Isho.
Also exklusiver Stuff.
Ja. Was ziemlich cool ist, weil es wäre ja einfach zu sagen, naja komm, jetzt nehmen wir noch ein, zwei Geschichten dazu, die es schon gibt, die müssen wir einfach nur reinbauen. Das erhöht ja den Schwierigkeitsgrad nochmal.
Es wäre einfacher gewesen, aber auch blöder für Leser, weil Leute, die dann schon was gesammelt haben, hat gesagt, ja, vielen Dank, jetzt kriege ich hier irgendwelche Sachen, die ich schon gelesen habe. Wir haben auch darüber nachgedacht, weil viele im Fundus ein paar längere Serien hatten. Und wir haben aber gesagt, für dieses Projekt sollten wir das nicht machen. Ich sage jetzt nicht, dass das generell nicht auch ein Weg sein könnte, weil während Manga bei uns ja immer noch populärer wird und nicht jeder immer alles kennt, könnte vielleicht auch ein Magazin mit nachdrucken. Ich meine, die lustigen Taschenbücher drehen sich gefühlt seit 15 Jahren immer im Kreis und es kommt immer wieder das Gleiche in einer neuen Verpackung, um das neuen Generationen zugänglich zu machen. Deswegen sage ich, wer weiß, vielleicht macht man in 10 Jahren auch sowas und wir machen ein Magazin, wo Scarecrow, Cold, Caron, weiß ich nicht, drin ist. Aber jetzt im Moment ging es uns darum, wirklich exklusive neue Sachen zu machen.
Auf der Leipziger Buchmesse habt ihr das Magazin ausgestellt. Die Künstler waren vor Ort, aber nicht nur die, sondern auch die mit dem Fragezeichen im Gesicht, die sich dachten, was ist denn das, was gibt's denn hier da? Und dann haben sie sich es geholt. Und wie war denn das Feedback von den Fans?
Das hat unglaublich Spaß gemacht, weil also manche Leute wussten es und kamen halt gleich dahin. Ich meine, wir hatten, glaube ich, eine Stunde nach Eröffnung am Donnerstag die erste Signierstunde, wohlgemerkt von einem Magazin, das keiner kennen konnte, weil wir da ja erst angefangen haben, es zu verkaufen. Das war dann, glaube ich, 3 Tage, bevor es in den meisten Buchhandlungen ankam. Also es war schon auch ein bisschen mutig zu sagen, wir machen diese Signierstunde mit diesem ganzen Aufwand. Aber es gab offensichtlich genug Leute, die Idee gehört haben und das cool fanden. Und bei den anderen war es so, dass halt viele, die bei uns am Stand eingekauft haben, wir haben ja so eine kleine Buchhandlung nachgebaut mit Ultraverse bei uns am Stand und die Leute sind halt reingekommen und meine Kollegen waren dann ja auch da und wenn die Leute gesagt haben, was ist das, haben sie es erklärt und da war wirklich das Spannende, dass in dem Moment, wo man mit 3-4 Sätzen erklärt hat, was wir da eigentlich gerade machen, jeder gesagt hat, oh, das nehme ich mal mit. Also wir haben tatsächlich noch nie einen Titel so in so hohen Stückzahlen auf einer Messe verkauft in 4 Tagen wie dieses Magazin. Das hat wirklich alle, also in Stückzahlen, alle Rekorde gebrochen, weil ich meine, klar, jetzt für 4,90 € für 336 Seiten ist vielleicht dann auch ein Angebot, wo man sagt, ja, nehme ich halt einfach mal mit, weil das jetzt auch ein guter Einstiegspreis ist. Aber das hat halt wirklich Spaß gemacht, dass die Reaktion fast durchgängig positiv war und alle gesagt haben, hey, coole Idee, schön, dass jemand sowas macht. Also ich habe wirklich nichts anderes gehört. Und normalerweise sagen meine Kollegen mir schon auch die unangenehmen Sachen, wenn ich sie wissen muss, aber ich glaube nicht, dass sie mich schonen wollten. Und ich glaube halt auch, wenn du das Teil in die Hand nimmst, das hat halt ein anderes Format, das hebt sich ab von allem anderen, was es eigentlich gerade so bei Manga gibt. Und wer Spaß an Vielfalt hat, und da bin ich wirklich so ein Kind, ich bin ja noch die Generation, die mit Comic-Magazinen aufgewachsen ist, ich habe das immer geliebt. Und klar hatte ich in jedem Magazin, also wenn man klein war, war es Fix und Foxy, später war es Zack, irgendwann war es U-Comics und Schwermetall. Und du hattest immer deine Favorite-Zeichner, die der Grund waren, warum du das gekauft hast. Mhm. Aber wenn ich denke, was ich alles kennengelernt habe, dadurch, dass ich Magazine gelesen habe und was ich vielleicht nie entdeckt hätte, wenn nicht dann auch mal eine Kurzgeschichte drin gewesen wäre, wo man am Anfang dachte, ja, verstehe ich jetzt nicht. Und dann hatte man sie aber eh gehabt und dann hat man sie gelesen und hat man auf einmal festgestellt, hey, das ist mega cool. Also ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Funktion von so einem Magazin. Einfach mal zu sagen, hey, lass dich doch auch mal auf was anderes ein, als das, was du eh schon den ganzen Tag liest.
Genau dieses Gefühl hatte ich tatsächlich auch beim Lesen. Du kriegst halt so einen Querschnitt und du entdeckst dann vielleicht irgendeinen Zeichenstil, der dir besonders gut gefällt und denkst dir, oh ja, von dem Künstler oder von der Künstlerin gucke ich mir mal auch noch andere Sachen an. Gerade der Aufmacher, das Geheimnis von Scarecrow von Gin Szabo, wo ich habe das angefangen zu lesen und hatte die Reihe aber nicht auf dem Schirm. Also ich bin da völlig unbefleckt rein und habe dann gemerkt, oh, das ist ja eine Vorgeschichte. Das ist ja clever, das ist ja cool. Jetzt kann ich diese ganze Reihe noch auschecken, weil ich weiß, da gibt's noch mehr. Und meine Frau hat die durchgeblättert und hat dann, da ist auch eine Geschichte drin mit zwei Männern. Ich weiß nicht, ob man es als Boys Love bezeichnet. Ja, ist doch Boys Love. Ich kann das mal hier in die Kamera halten, auch wunderschön, da ist sie dann hängen geblieben. Also da ist auch für jeden was dabei, da sind Stile dabei, die sind eher ein bisschen witzig, da sind tragische Sachen dabei, da ist Action dabei. Und wenn man so jemand ist wie ich, der gerne querliest und sich von neuen Sachen inspirieren lässt und vielleicht auch neue Sachen entdecken will, da gibt's nichts Besseres als sowas.
Schönen Gruß an deine Frau, die gute Nachricht für sie ist, auch da fängt Manga-Ishu gerade schon, obwohl das ja, wir sind ja wirklich ganz am Anfang, also es ist ja überhaupt keine Zeit, Bilanz zu ziehen, aber es hat sich jetzt schon ergeben, dass die Autorin X-Screen, die Spanierin, die das Bloodmancer gemacht hat, in einer solchen Euphorie über dieses Projekt jetzt ist, dass tatsächlich klar ist, es wird darüber hinaus jetzt weiter von ihr neue Sachen geben, die entwickelt werden. Ich habe bereits, weiß nicht, Samstag beim Abendessen versprochen, was immer sie macht, wir werden das jetzt auch in Deutsch weiter verfolgen, weil, also die Manga-Ishu-Leute werden gerade so eine Family und auch das, glaube ich, kann noch eine ganze Menge an Energien entwickeln, weil natürlich macht es auch einen Unterschied, ob du Menschen kennst, ob du Menschen magst, ob du sagst, hey, das ist ein cooler Stil und ich möchte unseren Beitrag von Deutschland aus leisten, damit die irgendwie weiterkommt und damit sie bei ihren Büchern in Zukunft Einnahmen auch aus Deutschland, Frankreich und Italien irgendwie hat und auch finanziell damit ja eine andere Chance hat, ihre Sachen weiterzuentwickeln, als wenn sie nur in Spanien gelesen wird. Und ja, das finde ich alles gerade sehr aufregend.
Das vermittelst du auch. Ich finde das schön. Du hast das hier, kriegst es mit so einer Energie rüber, die geht auf mich geht sie über. Also ich kann das spüren.
Wie ist es denn mit Künstlern, die das jetzt hören und sich denken so, oh, endlich gibt's sowas Cooles und da hat sogar ein Underdog Platz gefunden und vielleicht finde ich auch meinen Platz. Soll man den Aufruf starten, dass jeder mal was einreichen soll oder werdet ihr sonst von E-Mails erschlagen?
Also erstens stehen wir das durch, von E-Mails erschlagen zu werden. Das kann dann nur eine Weile dauern, bis wir sie alle beantworten. Wir wollen explizit, also jetzt ist ja die Katze aus dem Sack und jetzt ist es klar, es gibt das Magazin. Mir hat das ehrlich gesagt so viel Spaß gemacht, dass ich schon überlege, wenn die Spanier auch noch ein lokales haben, vielleicht stellen wir auch noch eins daneben. Ich will jetzt noch nicht sagen, dass das so wird, aber es gibt halt einfach viele Talente und wir müssen mal gucken, was wir, also wir befüllen von Deutschland aus 80 Seiten jetzt pro Heft. Das ist gar nicht so viel am Ende, wenn sich alle Talente, die wir haben, das aufteilen müssen. Wie gesagt, vielleicht entwickeln wir noch andere Formate. Also ausdrücklich ja, wir freuen uns über Bewerbungen. Vor allem von Leuten, die sagen, hey, ich glaube, da passe ich halt rein. Also das passt stilistisch. Ich glaube, ich kann da mithalten auf diesem Level, weil das ist schon auch so, einen bestimmten Level erwarten wir, den man da erstmal reißen muss. Das ist aber ehrlich gesagt bei Büchern genauso. Du kommst heute, glaube ich, nicht mehr in das Programm größerer Verlage, wie es vielleicht noch vor 30 Jahren der Fall gewesen wäre. Also wenn ich so denke, ich habe für Erlangen letztes Jahr eine Ausstellung über die Geschichte der lokalen Manga-Produktion in Deutschland gemacht. Und da habe ich so manches, als ich in der Zeit zurückgereist bin, habe ich bei so manchen gedacht, puh, das war aber ganz schön mutig von uns damals, damit in den Markt zu gehen. Aber fairerweise, natürlich ist der Anfang von was immer, sieht immer anders aus als das, was du heute erwarten würdest. Aber wenn ich so gucke, also ich habe dann gerade, wir haben ja damals bei Carlsen Tragic Master von Robert Labs gemacht und Crewman in der Banzai veröffentlicht. Und ich glaube, dass Robert ein krasses Talent war, dass das auch richtig war, dass wir das damals verlegt haben. Aber Tragic Master würde sich heute ein großer Verlag nicht mehr rantrauen. Aber damals war das einfach der Level dessen, was in dieser ersten Euphorie von einem 16-Jährigen in Deutschland irgendwie produziert werden konnte. Und auch da hatte ich schon das Gefühl, wenn sich da keiner drum kümmert, nee, das geht nicht, das sollten wir jetzt mal machen. Und nebenbei war es mega erfolgreich, damals schon. Hm. Also weil er einfach der Erste war, der dann so ein Buch hatte und hübsch aussah und viele junge Mädchen so ein bisschen durchgedreht sind. Ich erzähle immer wieder gerne, er ist bis heute der Einzige, wo Schlüpfer geflogen sind bei Signierstunden auf der Frankfurter Buchmesse. Das habe ich danach nie wieder erlebt. Da hatten wir schon so ein leichtes Rolling Stone-Feeling und das würden wir uns jetzt gerne mit dem, was wir mit Manga Issue in den nächsten Jahren machen, vielleicht gerne nochmal wiederholen.
Das finde ich verrückt, weil Crewman wollte ich in diesem Interview auch ansprechen, weil als junger Bub, als ich vor 20 Jahren, wenn es nicht sogar länger her ist, stand ich in meinem Hugendubel und habe mir angeschaut, ob jetzt der nächste One Piece da ist. Und dann gab es immer Crewman. Und das war so der einzige deutsche Manga. Und dann gab es aber, glaube ich, immer nur bis Band 3. Und damals gab es noch nicht Internet, wo man nachgucken konnte, wann kommt denn jetzt der nächste Band. Sondern musste ich immer wieder in diesen Laden. Und dann kam irgendwann keiner nach. Und dann war es in meinem Kosmos zumindest schon vorbei mit deutschem Manga. Und es hat gefühlt jetzt länger gedauert, bis das jetzt eben so ins Rollen kam.
Es gab ganz, ganz viel dazwischen. Also wie gesagt, ich war dann selbst überrascht, als das Comic Museum in Erlangen hatte mich gebeten, zum letzten Comic Salon so eine kleine Ausstellung für sie zu machen. Das ist ein Independent-Museum von Leuten, die da sehr engagiert versuchen, das ganze Jahr Ausstellungen zu machen. Du bist ja Erlanger, Gebürtiger, vielleicht kennst du es, weiß ich nicht. Und die wollten halt gerne was zu Manga machen. Und haben halt gesagt, mach doch mal was zu diesem Thema. Und das war eine sehr schöne Zusammenarbeit mit denen. Und ich habe halt wirklich gestaunt, als ich angefangen habe zu graben, was denn so alles war, dass es wirklich echt viel gab, dass aber es immer auch so Wellen der Aufmerksamkeit gab. Also es gab auch Zeiten, in denen Dinge populär waren für eine Weile, die man vielleicht dann heute wieder vergessen hat. Aber es gab durchgängig immer was. Manches halt mehr, manches weniger erfolgreich. Es gab auch ganz viele Experimente. Es gab, weiß ich nicht, man darf ja auch immer mal überreden, was andere so machen. Beim Schwarzen Turm tatsächlich ein eigenes Magazin, nur mit deutschen Autoren damals schon, also dünner als die Manga Issue, aber ich glaube, die haben es auch auf 8, 9 Nummern gebracht, also Respekt. Es gab bei Carlsen lustige Experimente mit Manga in Pixie-Form, Chibi nannten die das damals, wo immer so 64-seitige Kurzgeschichten erschienen sind. Also es war viel mehr da, wenn man mal guckt. Ich merke schon, wir müssen die Ausstellung noch an ein paar anderen Orten zeigen, damit alle das sich nochmal erinnern können. Also wir haben tatsächlich erstaunlicherweise eine ziemlich lange Tradition. Wir haben aber auch ganz viele Leute, die halt aufkamen, verschwunden sind, weil ihnen letztlich die Möglichkeit nicht gegeben war, in diesem Markt das kontinuierlich zu machen, ohne weiß ich nicht, zu verhungern, weil es ist, natürlich hat es am Ende mit kontinuierlicher Produktion auch was mit deiner finanziellen Situation, ob du das nebenher machst, ob du, wie viel Zeit du aufwenden kannst, dafür zu tun. Deswegen gab es auch viele, die dann 3-4 Jahren gesagt haben, okay, ich mache halt doch Computergames, da kriege ich regelmäßig meine Kohle, während mit so einem Buch oder mit den Einnahmen aus dem Buch zu leben, die Chancen einfach schlechter stehen. Vielleicht können wir auch daran in den nächsten Jahren was ändern. Nicht morgen, nicht übermorgen, aber langfristig.
Das fände ich einen schönen Gedanken, weil ich glaube, dass wir in Deutschland heute sehr viel breiter und offener sind, als wir es damals waren, für Manga und auch für Manga aus dem eigenen Land. Und wenn man die Qualität mal anguckt von unseren Mangaka in Deutschland, die ist wahnsinnig hoch, finde ich.
Ja, finde ich inzwischen wirklich auch. Und ich denke, die können da stolz sein. Und da war schön zu sehen, mit der Kompetenz der Leute aus den anderen Märkten, du findest die überall. Du findest sie zum Beispiel auch, also ganz kurioses Beispiel, in Schweden. Und es gibt immer da, wo Leute das unbedingt wollten, haben sie es irgendwie hingekriegt. Natalia Bastista ist in Schweden eine sehr verdienstvolle Kleinverlegerin lange Zeit gewesen, die selber Zeichnerin war und dann irgendwann den Verlag Nosebleed gegründet hat. Und die machen ganz, ganz kleine Auflagen, super Indie. Aber sie engagieren sich und sie bringen fast alle schwedischen Zeichner, die irgendwie ein Buch machen wollen, unter diesem Label raus. Natürlich unter noch mal viel schwierigeren Bedingungen als irgendjemand im deutschen Markt, weil der schwedische Markt ist wirklich winzig, winzig klein. Mhm. Schon gerade für Publikationen in Schwedisch. Die meisten Manga werden in Schweden Englisch publiziert, weil halt die alle das vom Fernsehen gewohnt sind, englische Medien zu konsumieren. Es gibt relativ wenig synchronisierten Medieninhalt in Skandinavien generell, weil sich das meistens gar nicht lohnt für die drei Leute. Entschuldigung. Aber sagen die Medienhäuser. Und dadurch, ja, wenn du den ganzen Tag englisches Fernsehen guckst, kannst du dann auch gleich englische Manga lesen. Dadurch hatten es die lokalen Produktionen bei denen viel schwerer.
Bleiben wir bei dem euphorischen Gedanken, bei dieser Energie und der Fokus der Ausgabe. Der liegt bei, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Gin Zabo. Haben wir schon erwähnt, mit Scarecrow, richtig?
Ich würde nicht sagen, der Fokus, sie ist halt die, einer musste halt das Covermotiv machen.
Genau.
Und sie ist die, das Cover hat.
Und hinten gibt es ein Interview und auf die Frage, was würdest du dir für die Zukunft für Manga aus Europa wünschen, kommt die Antwort, dass jedes Werk geschätzt und mit Liebe gelesen wird. Eine sehr schöne Antwort. Wäre das dieselbe Antwort, die du auch gegeben hättest, oder hast du eine andere?
Ich werde nicht mit Gin in einen Wettstreit um gute Antworten treten, weil ich sie dafür viel zu sehr schätze. Und weil ich an Gin wirklich schätze, dass das jetzt auch kein Promospruch war, sondern ich weiß, dass sie so denkt und fühlt und Gin auch sehr, sehr offen ist. Vielleicht ein gutes Stück offener noch als ich. Auch allen Dingen, auch wenn sie Leute vielleicht noch nicht so gut zeichnen können, trotzdem eine Chance zu geben und sich auf Sachen einzulassen, das habe ich immer an ihr geschätzt. Also sie will dann Dinge verstehen und sich damit auseinandersetzen, wo ein alter Sack wie ich dann vielleicht nach den ganzen Jahren schon sagt, ach nee, sowas habe ich schon mal gesehen, fand ich nicht so gut, etc. Ich versuche immer dagegen anzuarbeiten, aber man wird ja nicht offener, während man altert. Das kann man sich ja auch bei vielen anderen Menschen leider angucken. Ich bemühe mich, aber sie ist offener. Also so gesehen, ich glaube, eine bessere Antwort geben ist, fällt schwer. Das Zweite, wie gesagt, was mir wirklich am Herzen liegt, ist, ich träume immer noch davon, dass wir natürlich nicht für alle, aber für die Spitze der Autoren es wirklich schaffen, wie gesagt, neben der künstlerischen Situation auch die finanzielle Situation zu verbessern. Und auch das treibt mich bei Manga Isho um. Die Arbeitsbedingungen von Kreativen sind generell in allen Medienbereichen nicht besonders rosig. Das wissen wir. Und wer so einen Traum hat und sowas machen will, muss erstmal ganz viel reinbuttern. Der große Unterschied zu Japan beim Manga ist im Moment, wenn du das Glück hast, in Japan einen Riesenhit zu machen, dann arbeitest du zwar immer noch viel, aber verdienst du viel Geld, dass du dir im unteren Stockwerk deines Hauses riesige Modelleisenbahnen bauen kannst. Das können die Leute bei uns im Moment halt nicht. Und es wäre aber schon schön, wenn man sagen könnte, die können das über Jahre und Jahrzehnte betreiben, ohne hinterher, weiß ich nicht, an Altersarmut zu sterben. Also ich dramatisiere jetzt bewusst ein bisschen. Und du hast das ja in allen anderen Bereichen. Es gibt die berühmten Musiker, die über Jahre versucht haben, irgendwie populär zu werden, es nicht geschafft haben und irgendwann ins Straucheln kommen. Es gibt eine Menge Schauspieler in Deutschland, die nicht davon leben können, alle 12 Monate mal für irgendeine RTL-Serie engagiert zu werden und. Also das kannst du jetzt ewig natürlich ausrollen. Aber in diesen Bereichen ist es schon auch wichtig zu sagen, wie kriegen wir das hin, dass das besser funktionieren kann, also dass wir eine bessere Abdeckung schaffen. Und auch da hoffe ich, wie gesagt, dass wir da ein Stück vorankommen. Wir brauchen deutlich mehr Internationalität für unsere Autoren. Wir brauchen deutlich mehr Cross-Media und Cross, wie immer man das nennen will, also eine breitere Verwertung auch dessen, was die Kreativen schaffen, damit sie eine Chance haben, davon irgendwie über die Runden zu kommen. Im Musikbereich, schönes Beispiel, gab es diese krassen Einschnitte mit der Digitalisierung, dass ja fast die klassischen Einnahmequellen, ich verkaufe meine LPs und dann ist alles super, weggebrochen sind. Die konnten auf Konzerte ausweichen. Die Chance haben halt Manga-Zeichner nicht. Also zumindest sehe ich noch nicht so richtig, wie sie das machen sollen. Und insofern müssen wir was in den Verlagen auch dafür tun, dass zumindest für einige die Möglichkeit da ist, das professionell zu betreiben und aber trotzdem auch ein vernünftiges Leben führen zu können. Das ist aber noch ein weiter Weg.
Was wir auch noch mehr brauchen, ist Manga Isho. Und die nächste Ausgabe kommt ja im Juni. Ist die schon gedruckt? Liegt die vor?
Und die ist nicht gedruckt, die ist aber gerade in der Druckerei. Also sie ist fertig. Wir haben unseren berüchtigten Kampf, die Puzzlesteine zusammenzufügen. Das ist tatsächlich auch, alleine sollte man nicht meinen, aber auch da, die Verlage produzieren sehr unterschiedlich, haben wir auch ganz viel voneinander gelernt. Und da wir die kühne Idee hatten, den Druck für alle 4 Länder zu koordinieren und auszutauschen, hängen wir da mittendrin. Also insofern habe ich da sehr viel Neues auch wieder gelernt. Aber ja, wir haben sie zusammen, sie ist in der Druckerei, die bereiten gerade Druckplatten vor und ich schätze, nach Ostern laufen die Maschinen. Das wird wieder spannend. Beim Andruck der ersten bin ich wirklich runtergeflogen, weil wir einen Druckpartner, einen neuen in der Türkei hatten, der mit diesem Format gut umgehen konnte, also der gute Maschinen hatte, das passt. Wir hatten da aber noch nie vorher gedruckt. Und ich war so nervös, weil wir das, wie gesagt, für die anderen mitkoordiniert haben, dass ich gesagt habe, ich muss daneben stehen, ich muss sehen, dass das gut wird. Ich will nicht, dass da irgendwas schief geht und hinterher dann Frankreich, Italien und Spanien sagen, danke für nichts, du Trottel, was war das für ein Tipp? Da war ich tatsächlich 2 Tage in Istanbul mit schwerer Erkältung noch zudem, aber habe dafür Sorge tragen können mit den Kollegen bei Mega, dass die Qualität, und ich glaube, das hat ja dann geklappt, so ist, wie wir sie haben wollten.
Gibt keinen grünen Glibber auf manchen Seiten als der
Bonus. Nein, ich habe immer ordentlich in den Straßenkram genießt und nicht auf die Maschine.
Und worauf ich hinaus wollte mit meiner Frage ist auch, wir kennen ja jetzt schon 18 Autoren und lernen wir neue 18 in der nächsten Ausgabe kennen?
Nicht neue 18, es wird in der zweiten verschiedene Autoren geben, die wieder an Bord sind. Also was Deutschland angeht, Dominik und Sasawa haben ihre Story noch nicht ganz zu Ende erzählt. Da gibt es Fortsetzungskapitel. Es kommt aber dann, das ist schon kein Geheimnis mehr, weil sie auf dem Backcover angekündigt wurde, Band Zabo dazu. Also dann haben wir auch beide Schwestern der Zabo-Zwillinge jetzt in den ersten beiden Ausgaben jede einmal mit 40 Seiten vertreten gehabt. Und bei den anderen ist es ähnlich. Bestimmte Dinge gehen weiter. Unera wird noch fortgesetzt. Es gibt zweite Kapitel von anderen. Es starten aber auch ganz neue Namen. Und das ist für mich im Moment tatsächlich, wenn wir uns dann austauschen, was passiert, auch natürlich mega spannend, wenn die Kollegen in unseren Meetings, die wir dann immer online machen, sagen, das ist das, was wir für die nächsten Sachen planen und dann so die ersten Seiten zeigen und sagen, guck mal, was haltet ihr denn davon? Das ist natürlich mega aufregend, da Sachen zu sehen und zu sagen, boah, was kommt da noch alles auf uns zu? Also da ist noch sehr viel in der Hinterhand bei den Kollegen, muss ich sagen.
Das beruhigt mich.
Doch, also, und das macht auch irre Spaß. Und es werden wieder Leute kommen, die Sachen machen, die ganz neu sind und ganz andere Stile irgendwie vertreten. Und ja, also mir hat das Spaß gemacht zu sehen, dass es jetzt anfängt zu wachsen und, wie gesagt, sich erweitert.
Gibt es denn eigentlich einen Mangaka oder eine Mangaka, die du dir für die Manga-Issue wünschst, wo du sagst, die hätte ich super gerne im Heft drin? Vielleicht aus Europa, kann aber auch aus Übersee sein. Vielleicht ist der Oda-Sensei ja schon kontaktiert? Fragezeichen.
Das wird nicht passieren, weil das ja ein europäisches Magazin ist und wir jetzt den Leuten in Europa den wenigen Platz nicht wegnehmen wollen, indem wir jetzt andere Dinge machen. Ich würde mich sehr freuen, und ich weiß gar nicht, wie weit die Kollegen in Frankreich da sind. Toni Valente ist in der Tat für viele Europäer ein Vorbild, weil er es bis zum eigenen Anime geschafft hat. Mhm. Ich würde mich sehr freuen, wenn er irgendwann die Zeit finden würde, vielleicht 20 Seiten zumindest mal beizusteuern, damit sein Name dann irgendwie mit in die große Manga-Isho-Galerie kommen kann. Das fände ich nett. Es gibt aber auch tatsächlich ein paar noch ungesehene Talente in anderen Ländern, wo ich denke, wahrscheinlich werden die irgendwann kommen. Es gibt in Italien zum Beispiel einen Menschen, der mich sehr, sehr gut amüsiert, weil der immer, also der hat die ganzen Figuren der katholischen Kirche in wunderbare Manga-Figuren umgewandelt und macht damit sehr, sehr lustige Sachen online. Von dem durfte ich in Lucca letztes Jahr auch kennenlernen, und das ist ein sehr cooler Typ, und von dem würde ich mir wünschen, dass er irgendwann auch in der Manga-Issue auftauchen wird. Ihr werdet es, glaube ich, wenn er es macht, am Inhalt merken. Das wird dann wahrscheinlich was Biblisches werden.
Wir haben es ja jetzt ins Universum gesendet.
Mein Wunsch ist jetzt da draußen, ja. Ich wünsche mir, dass er dabei sein wird.
Das, Maxi, willst du oder soll ich?
Nee, mach ruhig weiter.
Okay. Hättest du noch eine? Ansonsten würde ich überleiten zu den Rausschmeißer-Fragen.
Nee, mach zu den Rausschmeißer.
Okay.
Spielst du ja Helene Fischer oder? Nee.
Viel besser, viel besser. Wer Lesen und Lesen lassen kennt, weiß, dass wir für die Gäste immer die besonderen Rausschmeißer-Fragen hinten dran hängen. Und das sind dann die Fragen, wo es persönlich wird, wo wir einfach ein bisschen was aus den Gästen rauskitzeln. Hier ist es ein bisschen harmloser, habe ich jetzt festgestellt. Bin ich ein bisschen traurig drum.
Enttäuscht mich nicht. Ich weiß, das Allerschlimmste vorbereitet.
Wir fangen einfach mal mit der ersten an, wie das so ist, mit den ersten Fragen. Was macht der deutsche Manga gut und was könnte er besser machen?
Was der deutsche Manga im Moment gut macht, ist, glaube ich, tatsächlich, sich grafisch auf ein unheimlich hohes Niveau zu entwickeln. Was er noch besser machen könnte, in meiner Wahrnehmung, ist, es gibt noch zu viele Autoren, die glauben, sie müssten irgendwie Japan trotzdem wieder reinkriegen. Und ich glaube, dafür brauchen wir keine deutschen Autoren, weil das können die japanischen Autoren besser. Also ich wünschte mir tatsächlich mehr Versuche, aus unserer Kultur heraus Stoffe zu erzählen. Weiß ich nicht, Faust als Manga, irgendwas mit Märchen. Wir haben ja bei Tokyopop früher schon mal sehr schöne Grimms-Märchen-Adaptionen zum Beispiel gemacht. Also worauf ich einfach raus will, ist, wir brauchen, glaube ich, nicht Autoren aus Nürnberg, damit sie uns eine Geschichte über Tokio erzählen, sondern ich fände es halt schön, wenn der Beitrag hier aus unserer Kultur heraus erwächst. Blödes Beispiel, also ein gutes Beispiel, schau dir an, welche Entwicklung Hip-Hop gemacht hat. Ich benutze das Beispiel sehr gerne, deswegen hat man das vielleicht schon anders gehört, aber als ich das erste Mal die Fantastischen Vier, ich glaube, irgendwo in Süddeutschland habe auftreten sehen, und damals noch alle gesagt haben, ja, guck mal hier, die versuchen das zu machen mit ihrem komischen Mundart-Kram, und da hört man ja so durch, und niemals wird irgendjemand das ernst nehmen. Und wir uns anschauen, was seit Fanta 4 bis heute wirklich in der Popmusik eigentlich passiert ist. Wenn ich hier Jugendsender höre, höre ich 75% deutsche Produktionen auf Delta Radio und weiß ich nicht. Und mir geht es gar nicht um das Deutsche. Also ich glaube, keiner kann mir vorwerfen, dass ich jetzt irgendwie in irgendwelche Ecken gehöre, die sich zu viel Gedanken über Deutschland machen. Es geht aber darum, dass die Leute halt hier leben, eine bestimmte Lebenserfahrung haben, und dass das deswegen, glaube ich, viele Leute gerade abholt. Wenn Sido Dinge singt, kann ich die leichter nachvollziehen, als wenn ich irgendwelchen US-Hip-Hopern zuhöre, weil ich bin einfach kein New York-Kids, und ich lebe hier in Hamburg und kann bei vielem, was da kommt, leichter Bezüge herstellen. Und ich glaube, das muss sich noch stärker herausbilden. Kurze Frage, lange Antwort. Ich habe meinem Prinzip standgehalten, Treue gehalten.
Dann hast du auf die nächste Frage wahrscheinlich auch eine lange Antwort, auf die ich mich schon freue. Was machen deutsche Manga-Fans gut und was könnten sie besser machen?
Was deutsche Manga-Fans schon immer gut machen und was einer der Hauptgründe ist, warum ich das seit 30 Jahren mache, es sind wirklich zu 98% extrem nette, tolerante, offene Menschen. Und gerade während dieses Land sich gerade in eine Richtung entwickelt, die offensichtlich mit sich von Toleranz entfremdet, habe ich das Leben auf Conventions immer als extrem angenehmen Gegenpol wahrgenommen. Es ist dann hinterher schwer, wieder bei Rewe einkaufen zu gehen, aber da muss man halt durch. Ja. Was sie schlecht machen, ist, dass ich das Gefühl habe, dass mit dem Boom der letzten 2-3 Jahre und mit der stärkeren Kommerzialisierung das Böse der Welt an einzelnen Stellen Einzug hält in die Manga-Community, was immer ist, wenn Dinge größer werden. Ich glaube, davon kann die Games-Community ein Lied singen, vielleicht sogar zwei. Ja. Und ich hoffe, dass es nicht dazu führen wird, dass das alles umkippt. Und was man besser machen könnte, ist, die Stänkerer, die so vielleicht in die Szene rutschen, so lange lieb zu haben und zu knuddeln, bis sie aufgeben und entweder wieder verschwinden oder auch nett werden.
Das war sehr schön. Weißt du, was auch schön ist? Der TikTok-Account vom Hugi, kennst du den?
Nicht alles, aber vieles. Und ich kenne, also ich schätze seine Musikproduktion aus Frühzeiten von seinem YouTube-Kanal auch sehr. Habe davon nahezu alles, glaube ich, auch geguckt. Ja, ich glaube, Hugi ist eine Kategorie für sich, den man auch mit nichts auf dieser Welt vergleichen sollte. Ich anerkenne seine besondere Position in diesem Universum und schätze sie sehr, kann ich nicht anders sagen.
Das können wir unterschreiben, das, was wir von ihm kennen. Der ist einfach, der ist, wie soll ich sagen, der ist einfach out there, wie man auf Englisch sagt. Der ist herrlich, der ist, den kann man mit nichts vergleichen. Ja, ja. Den muss man erlebt haben.
Grüße gehen raus.
Auf jeden Fall.
Und damit hast du es schon geschafft. Wir sind durch mit unseren Fragen.
Ach, aber schade, ihr seid eigentlich ganz nette Jungs, aber...
Aber wir sind noch lange nicht durch mit der Manga-Issue. Im Juni, nicht mehr lange, kommt die zweite Ausgabe, vermutlich auch wieder so dick wie die erste. Maxi, vielleicht zeigst du sie uns nochmal.
Darunter werden wir es auf keinen Fall tun.
Es wird nur noch größer.
Na, wenn größer, also dünner wird es auf keinen Fall.
Sehr gut. Wir bedanken uns vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über die Manga-Issue zu sprechen.
Sehr gern.
Wir sind bei der zweiten Ausgabe auch wieder am Start. Schauen gerne rein. Und wenn ihr sie schon gelesen habt, ihr da draußen, dann gern in die Kommentare damit. Sagt uns, wie ihr sie findet und vielleicht auch, was ihr euch in der nächsten Ausgabe wünscht. Das geben wir dann weiter. Jo, vielleicht sagst du uns noch, wo findet man alle Infos zu Ultraverse, zu den Mangas, wen kann man wo auschecken?
Man findet die auf den normalen Kanälen, auf einem Kanal nicht mehr. Wir sind bei Twitter, haben wir aufgehört zu twittern, weil uns das zu toxisch war, aber wir sind auf den anderen Kanälen präsent. Es gibt ultraverse.de. Es gibt alle 2 Wochen unseren YouTube-Channel Ultra Live, wo in der Regel ich immer kurz überziehe, weil ich auch da immer viel zu lange rede, aber wo wir ein bisschen erzählen, was der Verlag macht. Also es gibt viele Möglichkeiten. Und für Manga Isho gibt es eine eigene Seite, die mangaisho.com, die auch viersprachig ist, wo man reingucken kann. Die ist noch so im Anfang, aber da kann man zum Beispiel auch voten, welche Beiträge man in der ersten Ausgabe am coolsten fand. Was wir auch spannend finden, zu gucken, ob die Geschmäcker in den verschiedenen Ländern vielleicht ganz unterschiedlich ausfallen. Also da sind wir alle sehr neugierig drauf.
Wunderbar. Maxi, wann kommt die nächste Folge?
Die nächste Folge nach der hier kommt am 28. Mai.
Jawohl. Dann vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal.
Tschüss.
Dankeschön.
Ich habe kürzlich, hatten wir ein Gewinnspiel in YouTube. Da ging es darum, wie viele Urlaubstage ich letztes Jahr mal wieder nicht genommen habe. Und es waren zu viele und ich versuche das gerade zu ändern. Und habe tatsächlich seit letzten Oktober eine neue Beziehung begonnen. Und das war der Grund, warum ich tatsächlich ein paar Tage Urlaub genommen habe. Und das war alles noch so am Anfang. Wir sind nach, also wir haben aber gesagt, wir wollen in die Sonne, sind nach Ägypten geflogen. Und in Ägypten haben wir uns eigentlich relativ unauffällig benommen, glaube ich. Aber irgendeiner von den Leuten in diesem Hotel war offensichtlich der Meinung, weiß ich nicht, wir sind auf Hochzeitsreise. Und das war wirklich eine sehr lustige Erfahrung, weil so die ersten zwei Nächte war alles chillig. Dritten Tag, wir gehen raus in die Sonne, genießen das schöne Wetter, denken, haha, und zu Hause liegt der Schnee, kommen zurück aufs Zimmer, waren aus den Handtüchern zwei Schwäne gebaut, in Form eines Herzens, dekoriert mit Blümchen und dies und das. Und wir so, okay, die hat irgendjemand was falsch verstanden, die hat jemand ein Paket gebucht, was gar nicht für uns war, keine Ahnung. Dann ist alles wieder schön aufgeräumt. Nächsten Tag wieder an den Strand zurückgekommen. Die Deko wurde immer aufwendiger. Also es war schon ein das komplette Bett einnehmen. Das ging wirklich so weiter, dass der Typ sich komplett reingesteigert hat, am Schluss angefangen hat, lustige Girlanden in unsere Gardinen zu knoten und. Ich beim Bezahlen dann wirklich mich genötigt sah, nochmal auf der Rechnung zu gucken, ob da irgendwelche Sonderposten auftauchen, weil wir nie behauptet hatten, dass wir auf Hochzeitsreise sind. Aber wenn ich schon was Lustiges erzähle, fällt mir das gerade ein. Ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht, weil ich mich da ausgeruht habe vom Bauen der ersten Manga-Issue und weil ich diesen Typen wirklich lustig finde, weil ich glaube nicht, dass er das in jedem Zimmer macht. Ich weiß bis heute nicht, warum er es bei uns gemacht hat, aber es ist vielleicht eine schöne Idee. Vielleicht erzählt es einer weiter, ihm nochmal Danke zu sagen für seine liebevollen Arrangements. Ich habe nicht gedacht, dass ich im hohen Alter so etwas noch erleben darf und hatte das vorher im Leben auch nie und habe es aber sehr genossen.
Voll, also das finde ich süß. Das ist sehr selbstlos, dass da jemand was gesehen hat und sich dachte, ich tue denen mal was Gutes. Gibt es zu selten.
Also das war wirklich ja. Aber wirklich, wie gesagt, vor allem, weil es halt, also am Ende, wir waren dann froh, dass wir gesagt haben, okay, es war nur eine Woche, weil ich hatte wirklich Sorge, dass der anfängt, irgendwas aus den Möbeln zu schnitzen oder so, weil alles andere hatte er ja schon einbezogen. Und es war aber dann einfach immer spannend, dieser Weg zurück, so wenn man tagsüber draußen war, zu sagen, was hat er denn heute wohl wieder gemacht? Großartiger Typ, also mit sehr viel Hingabe für seinen Beruf und seine Aufgaben, habe ich sehr bewundert. Ich mag einfach Leute, die ihren Job gerne machen und nicht lange rumnölen und sich da irgendwie reinhängen.